Willkommen im MPN-Zug, Ihrem Podcast über myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polycythämie vera und Myelofibrose. Bei uns sprechen Betroffene, Expertinnen, Patientinnen und Angehörige offen und positiv über MPN. Mit freundlicher Unterstützung von AOP Orphan und Bristol-Myers Squibb.
Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einem neuen Podcast der MPN-Zug-Podcast-Serie. Und zwar möchten wir heute etwas generell über die Behandlung sprechen. Und bei einer Behandlung müssen ja viele, wie kleine Zahnräder, müssen da in sich hineinpassen, damit das alles gut wird. Es gibt viele, viele Sachen, die man da betrachten muss. Der Charakter des Patienten, das Alter des Patienten, was für eine Krankheit er hat, ob er eine Medizin nimmt und wo er lebt, ob jung, älter. Wie gesagt, es sind sehr viele Sachen, die man dann zusammennimmt. Aber es gibt zwei Punkte, meiner Ansicht nach, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Ich habe immer gesagt, dass ein gut informierter Patient ist halb geheilt. Und das ist auch heute noch so, wenn ein Patient wirklich weiß, was er hat und was bei ihm da effektiv los ist in seinem Körper, dann versteht er das und dann sieht er die Krankheit mit ganz anderen Augen. Das ist sehr wichtig. Zum Glück haben wir in dieser Beziehung sehr große Fortschritte gemacht, auch dank den virtuellen Möglichkeiten, die wir heute haben und auch einfach mehr Information über MPN zur Verfügung ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Und das ist das, was wir eigentlich heute besprechen werden. Und ich habe dazu Frau Dr. Ilka Rüskes von der Hämatologiepraxis in Bern bei mir. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und gleich mal die erste Frage stellen. Wenn Sie das erste Mal einen Patienten sehen, Wie geht das bei Ihnen? Also ich möchte Ihre Ansicht, Ihre persönliche Ansicht als Arzt, wie geht das bei Ihnen? Und recht guten Morgen, Ilka.
Ja, guten Morgen, Peter. Vielen Dank. Spannendes Thema. Ich freue mich, dass wir darüber zusammen heute reden können. Ja, in der Hämatologie und insbesondere bei den myeloproliferativen Syndromen sehen wir doch, dass sich in den letzten Jahren da ein größeres Patientengut auftut, dass jüngere und ältere Patienten zu uns geschickt werden oder uns sogar aktiv kontaktieren. Und was bei allen, ich sag mal so auch unabhängig von den Erkrankungen, Erstkonsultationen das Wichtigste für mich ist erstmal Zeit für die Begegnung zu haben, wahrzunehmen, wer da vor einem sitzt, mit was für einer Persönlichkeit, was für einem Rucksack, denn ich sage mal so, der Nährboden für jede weitere Form von guter Diagnostik und auch in der Konsequenz dann Therapie ist der, wenn Vertrauen geschaffen wird. Und das Vertrauen gelingt einem nur zu gewinnen, wenn sich der Patient wahrgenommen und ernst genommen fühlt. Und das ist eigentlich mit auch die größte Herausforderung, gerade zu Beginn, aber auch im Kontext der Betreuung, denn dafür braucht man Zeit. Und wie du ja auch weißt, ist die Zeit so limitiert durch Vorgaben mit Wirtschaftlichkeitsansprüchen, mit strukturellen Dingen, mit den Ressourcen, die wir selber haben, sowohl der Patient als auch der Arzt. Und da muss man tatsächlich sich ein bisschen nach der Decke strecken, aber aus meiner Betrachtung heraus ist es das absolut wert, dem weiter Raum zu geben und dann lieber auch etwas längere Arbeitstage zu haben, damit man Zufriedenheit generiert für sich selber und für die Arzt-Patient-Beziehung.
Es ist im Prinzip so, dass im Prinzip sollte bei einer Erstbesprechung, also wenn man erklären muss, was für eine Krankheit das er hat oder sie hat, dass da auch der Partner dabei ist, damit es nicht zu Situationen kommt, wie es leider doch gibt heutzutage oder immer gegeben hat, dass nicht mal die Familie einbezogen wird in die Krankheitsgeschichte aus irgendwelchen Gründen.
Das ist so. Es bleibt aber doch sehr individuell. Also es gibt solche, die sind Einzelkämpfer immer gewesen, haben vielleicht auch keinen Partner, keine enge familiäre Anbindung und sie finden dann quasi wie in der Arzt-Patienten-Beziehung und in der Betreuung durch das Pflegepersonal in der Praxis dann wie die Angehörigen und das Umfeld, was sie brauchen, um ihre Krankheit zu managen, zu verstehen und dabei begleitet zu werden. Das sind aber eigentlich sehr wenige. Also die meisten, so wie du es auch schon gesagt hast, kommen mit den Töchtern oder Söhnen, mit Geschwistern oder mit den Ehepartnern oder manchmal sogar wir 5, 6 Leute sitzen, was natürlich mit den Corona-Vorgaben dann auch immer recht anspruchsvoll ist, um zu besprechen, was heißt das jetzt genau, wie werden zukünftig auch alle involviert werden, wenn man zum Beispiel immobilere Patienten hat, sind Hol- und Bringedienste nötig oder Therapiesitzungen, die abgesprochen werden müssen von der Zeitdauer her, wann kann jemand wieder abgeholt oder gebracht werden, braucht es Verpflegung noch währenddessen. Und das macht schon Sinn, alles so im Kontext der Diagnostik und Therapie und natürlich der zukünftigen Betreuung dann auch mit den Personen gerade mit zu besprechen, die eng beim Patienten stehen und denen auch eine entscheidende Aufgabe zukommt, nämlich auch Trost zu spenden, zu verarbeiten und nachzubesprechen, was in den Konsultationen ja auch nur beschränkt Platz hat.
Ja, es kommt ja immer wieder die Frage der Zeit, ja. Es ist auch, je nach Ländern ist das verschieden. Aber es ist doch ein Riesenproblem, dass die Ärzte einfach nicht genug Zeit bekommen, um den Patienten das alles zu erklären. Wir sehen das sehr öfters in den Patientenorganisationen, wo uns dann die Patienten kontaktieren und sagen, ja, ich komme gerade vom Arzt und der hat mir zwar gesagt, was es ist, aber ich weiß immer noch nicht genau, was es genau ist, nicht? Und dann sprechen wir mit den Leuten oder wir schicken ihr Material. Siehst du das auch, dass vielfach die Patienten aus der Praxis herausgehen, dass sie aber immer ein großes Fragenzeichen noch auf dem Gesicht haben?
Also wenn das, ich sage es jetzt mal so, bei uns passiert, dann haben wir was falsch gemacht. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass dieses Fragezeichen nicht besteht. Wenn man sieht, dass doch noch Sachen nachschwingen und auch einiges noch nicht so angekommen ist, dann lasse ich eigentlich immer den Patienten auch mit einem zweiten Termin zeitnah wieder zu mir kommen, wo man dann das, was noch am Gären ist oder vielleicht noch nicht ganz verstanden wurde, manchmal braucht es dann auch nochmal das repetitive Gespräch, dass ich den damit nicht zu lange alleine lasse, weil das ist ungut. Das demoralisiert auch, das kann zu einer Erschöpfung gerade führen, ob der Diagnose und dem Berg, den man vor sich sieht. Und das ist ein unguter Start in noch eine lange Betreuungsgeschichte, weil gerade bei den myeloproliferativen Syndromen wissen wir ja, die können wir nicht heilen. Es ist eine Erkrankung, die auch eine gewisse dynamische Entwicklung im Laufe der Jahrzehnte hat und die auch langfristig betreut werden muss. Und daher glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man Raum gibt, auch wenn das schwierig ist, natürlich im Alltag und Termineinbuchungen sind häufig schon auf 3, 4 Wochen im Voraus gemacht und lässt dann keinen Platz mehr noch für Extragespräche. Aber sowas muss irgendwie möglich sein und es resultiert ja nicht nur für den Patienten danach auch Zufriedenheit und Zuversicht raus, was sich wiederum in einem guten Arzt-Patienten-Verhältnis widerspiegelt, sondern auch, also für mich und auch mein Team, ist das wie Sprit im Tank. Wenn wir merken, ja, der Patient ist angekommen, er ist bereit für diese längere Episode der Patientenbetreuung und das ist ein Investment, was sich lohnen muss und also was spricht für den Arzt, wie für die Patienten gewährleistet werden muss, damit es langfristig gut geht.
Ja, dann hast du glaubst also, dass die meisten Patienten schon genügend informiert werden, sagen wir in der ersten Unterredung. Das ist so deine Erfahrung. Stimmt das so?
Wenn Sie vom Hausarzt kommen, natürlich nicht. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe, dann zu informieren. Sie kommen meistens mit einem groben Wissen darum, warum Sie jetzt bei mir sind. Es ist zu viel rotes Blut da, zu viel weißes Blut, zu viel Blutplättchen. Die Milz ist vergrößert, mag Kopfweh, Nasenbluten wiederkehren. Das sind so Symptome oder auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Und Sie wissen, dass irgendwas mit dem Blut nicht stimmt. Und zwischen dem Zeitpunkt, wo der Hausarzt das dann Ihnen mitgeteilt hat, und sie dann zu mir kommen und man dezidiert bespricht, was liegt vor. Meistens kann man das ja auch erst in einem zweiten oder dritten Besprechungstermin klar sagen, wenn die Abklärungen ja noch am Laufen sind, darf man sich ja auch noch nicht vorab festlegen. Grundsätzlich finde ich aber schon, weil ja jetzt auch so ein wenig ein Mentalitätswechsel in der Medizin stattfindet, es sind jüngere, informiertere Leute da, nicht mehr die Allrounder, die meinen, sie müssten immer alles machen und alles können und auch nicht mehr gut abgeben können. Dieser Generationswechsel, von dem profitieren vor allen Dingen die Patienten, denn der Arzt nimmt sich dann schon mehr Zeit, ihnen auch wirklich zu erklären, was los ist und in welche Richtung es geht. Aber viele Fragen sind natürlich da und die müssen von uns dann aufgefangen werden.
Genau, und ich glaube, dass ja auch hier die Patientenunterstützungsvereine auch helfen können. Wir arbeiten ja alle sehr stark daran, ob das jetzt in Österreich, in Deutschland oder hier in der Schweiz ist, und versuchen dann eben auch Material zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch verschiedene Pharmafirmen, die Material haben. Aber ich glaube, da hast du etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Und das ist, der Patient sollte unbedingt bei einem MPN-Spezialisten sein und nicht beim Hausarzt. Das will nicht heißen, dass der Hausarzt nicht gut ist, aber MPN ist eine seltene Krankheit und man braucht eine spezielle Kenntnisse dafür. Und es ist doch sicher sehr, sehr wichtig, dass die Patienten bei einem MPN-Arzt am Schluss unter Kontrolle genommen werden, ja?
Absolut, ja. Dank der Digitalisierung, wenn ich dazu noch was sagen darf, ist es tatsächlich ja jetzt mehr denn je auch möglich, sich noch zusätzlich zu informieren. Darin liegt aber sowohl ein Segen wie auch ein Fluch. Je nachdem, wenn man auf die falschen Seiten kommt oder in irgendwelche obskuren Blogs, wird Angst geschürt und Unsicherheit und eigentlich nicht mit Informationen Sicherheit erzeugt. Und da ist eben die Arbeit der Patientenvereine ganz entscheidend. Dort sind Betroffene, Gleichgesinnte, die sich austauschen können auf einer Ebene, wie es im Arzt-Patienten-Gespräch so keinen Platz hat und auch nicht stimmt von der Konstellation her. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Pharma hat sich in den letzten Jahren auch als sehr wertvoll gezeigt, sehr patientenbasiert, den Mensch auch in den Mittelpunkt gestellt. Wie du es schon erwähnt hast, Plattformen sind generiert worden, Hotlines und auch sehr gute, verständliche und ansprechende Infobroschüren, wo wir ja auch zum Teil mit dran gearbeitet haben, die helfen, dass der Patient richtig informiert ist und auch über diesen Kontakt in der Arztkonsultation hinaus sich gut weiter informieren und sein Wissen vertiefen
kann. Ja, es ist sicher so, dass man nicht nur die Krankheit sieht, sondern man sieht auch den Patienten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und auch also bei den Ärzten sowieso. Und auch die pharmazeutischen Firmen, die haben auch einen großen Schritt gemacht in diesem Sinne. Wir haben jetzt darüber gesprochen, eigentlich immer, was der Arzt etwas besser machen kann. Was würdest du sagen, wie kann sich der Patient besser verhalten, wenn er bei dir zur Visite kommt? Ich meine, er kann sicher auch sich, ich weiß nicht, besser vorbereiten, offener sprechen. Du hast sicher da eine große Erfahrung dabei. Und das würde mich mal interessieren, was kann der Patient tun, damit dieses Verhältnis Arzt-Patient hundertprozentig klappt?
Ich glaube, vor allen Dingen offen sein, sich trauen, auch seine Sorgen und Ängste aufs Papier oder ins Gespräch hinein mitzubringen, sich einzulassen auf ja, das Vis-à-vis, also auch in dem Fall eben auf mich. Es kann immer passieren, dass die Chemie nicht stimmt. Wir sind ja sehr individuell und einer fühlt sich besser beim anderen als beim jenen. Und auch das ist nicht schlimm. Also ich sage es mal so, solange Offenheit und Ehrlichkeit auch Leitlinie ist in den Gesprächen, ist alles erlaubt. Und auch eine Aussage wie, ich habe Sie beim letzten Mal nicht verstanden oder das ist war schwierig für mich, das so anzunehmen, können Sie mir das nochmal erklären? Oder ja, es hat mich betrübt und ich habe mich da überrumpelt gefühlt. Also ich finde, der Patient kann am besten das machen, dass er authentisch bleibt und ehrlich ist und sich aber, ich sag mal so, auch positiv einlässt. Denn die meisten Ärzte sind im wahrsten Sinne des Wortes besorgt um den Menschen und um das Vis-à-vis. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder ein paar Ausreißer, wo man sich denkt, naja, die gehören eigentlich besser ins Labor als in eine Arzt-Patienten-Beziehung. Aber auch das ist ein Lerneffekt, den man durch den Patienten und auch durch ein gutes Feedback vom Patienten erleben kann und daran auch wachsen kann. Also konstruktive Kritik auf beiden Seiten ist, glaube ich, da entscheidend. Ich finde es auch immer gut, wenn der Patient Fragen aufschreibt, dass er nachher nicht mit ganz vielen unerledigten Dingen im Kopf, die er vergessen hat, wieder rausgeht und auf den nächsten Termin warten muss und bis dahin dann angespannt ist. Und das hilft auch, eine Struktur reinzubringen ins Gespräch, die wirklich auch dem entspricht, was den Patienten angeht und ihn betrifft und nicht nur, sagen wir mal, von meiner Warte aus dann kommuniziert wird. Das sind eigentlich so die zwei Punkte, die mir jetzt so vor allen Dingen in den Sinn kommen.
Betreffende Informationen, ist das MPN 10, ist doch eigentlich ein sehr gutes Tool, wenn der Patient dieses MPN 10, soll ich sagen, einmal pro Monat oder sowas ausfüllt, nicht nur kurz vor der Visite zu dir, weil das wäre ja dann nur sein Zustand am Tage, wo er dich besucht, sondern der Arzt möchte auch gerne wissen, wie es ihm gegangen ist in den letzten 3, 4 oder 5 Monate, je nachdem, wie der Rhythmus der Besucher ist. Nicht? Wird das MPN 10 öfters benutzt oder sollte man da mehr Publizität dafür machen? Es gibt da zwar auch neue Sachen jetzt, die herauskommen, also Apps. Da wird stark daran gearbeitet, dass wir eine App bekommen, wo wir unsere Punkte, also da auch basiert auf dem MPN 10, wo wir da unsere Punkte reinsetzen können. Aber es ist doch, glaube ich, wichtig, dass der Arzt weiß, was ist mit dem Patient passiert in den letzten, wie gesagt, 4 bis 6 Monaten?
Also der MPN-Score gehört bei uns in der Sprechstunde zu einem regelmäßigen Instrument, was wir einsetzen, vor allen Dingen auch im Verlauf der Therapieevaluation. Ich erhebe eigentlich bei allen MPN-Patienten vor Beginn einer Therapie den Score, denn damit kann man ihnen auch sehr schön im Verlauf zeigen, wie gut eigentlich Medikamente wirken, wie auch die funktionellen Symptome, die man ja gar nicht so fassen kann, wie jetzt eine Leukozytose im Blutbild oder eine große Milz, wie die sich also nachweislich verbessern. Dem Patienten ist das selber gar nicht so bewusst, wo er steht, wenn er zu uns kommt, weil er sich natürlich an diesen Zustand über Monate, zum Teil über Jahre gewöhnt hat und da seine Realität ist. Und anhand der Befindlichkeit natürlich und des auch damit bewiesenen Scores, der sich deutlich verbessert unter Therapie, kann man dem Patienten auch zeigen, dass die Medikation nützt und so auch Vorbehalt oder Unsicherheiten bezüglich Einnahme ein Stück weit widerlegen, weil man ja ganz entscheidende Punkte so abbildet. Wir machen ihn am Anfang unter Therapie sicherlich regelmäßig, also im Rahmen der Kontrollen mindestens einmal im Monat. Später im Verlauf, wenn die Rotationen auch für die Termine so auf halbjährliche Rotation ausgeweitet werden können, dann im Kontext dieser Konsultation. Ich nehme mir Zeit, das mit dem Patienten selber anzuschauen. Er hat ja die Möglichkeit, auch im Rahmen des Scores anzugeben, ob er jetzt über 24 Stunden oder über die letzte Woche oder über den letzten Monat diese Beschwerden ausdrückt. Und in der Regel geht das so 5 bis 10 Minuten. Und das mache ich am liebsten gerade in der Konsultation, damit, wenn Fragen auftreten, die geklärt werden können und man nachher auch einen wirklich verwertbaren Score hat.
Ich finde das prima, dass das so gut klappt. Ja, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt dabei, ja. Jetzt, du hast es kurz vorher angesprochen, wir haben eine relativ neue Entwicklung, dass wir mehr und mehr jüngere Patienten haben. Es wurde immer gesagt, dass das durchschnittliche Alter der MPN-Patienten bei ungefähr 65 ist. Das ist momentan, so was ich gehört habe, bei 50 ungefähr. Und wir können das bei uns auch viel sehen in der Unterstützungsgruppe, dass einfach die jungen Leute jetzt, die agieren ja total anders, nicht? Also die wollen viel mehr wissen, die sind mehr bekannt in den Social Medias und die haben einfach eine ganz andere Einstellung zu der Krankheit. Und ich kann mir vorstellen, dass die jüngeren Patienten bei dir eben auch doch viel mehr Fragen stellen als die älteren. Und ich habe da zwei Fragen dazu. Warum haben wir plötzlich in der letzten Zeit mehr und mehr junge Patienten und teilweise sehr jung, also 19, 20 Jahren. Und ist das wirklich nur auf die verbesserte Analysenmethoden zu erklären oder sind da noch andere Ursachen? Und zweitens, spürst du das in der Praxis und in der Beziehung mit den Patienten, dass einfach die jüngeren Patienten eben doch anders reagieren?
Also wir sind ja damals wirklich auch groß geworden in der Ausbildung mit der klaren Aussage, myeloproliferative Syndrome sind sehr selten, beziehungsweise jetzt ja nach der neuen Nomenklatur myeloproliferative Neoplasien, und es ist eine Erkrankung des Alters. Und in den letzten 15 Jahren sind wir eigentlich alle unisono im Austausch auch untereinander der Meinung, dass die Erkrankung auch zunehmend Jüngere betrifft, dass es auch familiäre Häufungen gibt. Wir haben ja bislang noch keinen Vererbungsmodus nachgewiesen und es gilt nach wie vor, dass die Erkrankung auch nicht vererbbar ist. Ich weiß aber nicht, wo wir da in 20 Jahren stehen mit dieser Aussage, ob man jetzt dank der ganzen molekularen Analysen auch vielleicht zukünftig ja, Verbindungen und auch Vererbungsmodi nachweisen kann, die dann diese Haltung, dieses momentane Diktum dann ändern werden. Warum sind Jüngere betroffen? Ich denke schon, zum einen, weil auch die Hausärzte viel wachsamer geworden sind. Noch vor 15 Jahren sind Patienten mitunter jahrelang mit Leukozytosen oder Thrombozytosen oder auch deutlich erhöhten Hämoglobinwerten einfach regelmäßig kontrolliert worden. Und der Hausarzt hat auch damals so als der Allrounder der alten Generation dann einfach ein bisschen Aderlass gemacht und mal ab und zu ja, vielleicht ein Antibiotikum gegeben, weil auch die Entzündungswerte etwas erhöht waren, oder ein bisschen Eisen substituiert, könnt ihr auch mit den Thrombozytenwerten, die erhöht sind, zusammenhängen. Und es ist wirklich jahrelang nicht abgeklärt worden und da hat es eine Entwicklung gegeben. Also die jüngeren Hausärzte klären das besser ab. Daher haben wir mehr Patienten. Ich glaube, das spielt eine entscheidende Rolle. Und auch jüngere Leute sind bewusster geworden. Ihr Körper ist wichtiger, ihre Work-Life-Balance ist wichtiger. Ja, so das Achten auf sich. Man geht häufiger zum Arzt, man fordert auch mehr Abklärungen durch Informationen aus dem Internet für sich ein. Und das alles, glaube ich, bewirkt auch, warum jüngere Leute dann eher aufgedeckt werden und auch erkannt werden mit Zytosen und weitergeschickt werden. Ich wage mich noch nicht so auf dieses Parkett hinaus, wirklich zu sagen, dass sich auch möglicherweise die Erkrankung häufiger zeigt, weil zum Beispiel Umwelteinflüsse auch unter Umständen begünstigend sind für Entstehung von Erkrankungen des Knochenmarks, wie zum Beispiel myeloproliferative Syndrome. Dafür haben wir noch zu wenig Evidenz. Aber ich glaube, genauso wenig wie auch zu den Klimaaspekten kann man die Augen davor verschließen, dass sich etwas tut und dass Erkrankungen mehr auftreten, auch autoimmune Phänomene. Und es ist jetzt wirklich ein bisschen eine gewagte Haltung, aber ich vermute, dass das unter Umständen auch Einfluss hat auf die ja, Häufung oder Zunahme der Diagnosen dieser Erkrankung.
Das ist eben, denke ich, derselben Meinung. Es ist sehr schwer herauszufinden, ja, aber es ist eine Tatsache und das geht rasant schnell momentan. Und wie gesagt, du spürst ja auch, dass eben die alten Patienten und die neuen Patienten, man muss die praktisch verschiedentlich nicht behandeln, sondern man agiert auf eine verschiedene Art und Weise mit einem bei einem jungen Patienten als bei einem älteren Patienten. Ist das nicht so?
Das ist so. Natürlich, bei den jüngeren Patienten ist generell mehr Tempo dahinter. Sie sind wiff, sie sind sehr informiert, sie sind betroffen auch. Und vor allen Dingen natürlich, was macht diese Erkrankung für die nächsten 50 Jahre mit mir? Das ist ja nochmal eine andere Zeitspanne, als wenn man mit einem 70-Jährigen über den Rest des Lebens noch spricht. Und auch so die Kollateralschäden, die entstehen können, zum einen durch die Medikamente, die unter Umständen nötig sind. Zum Glück muss man ja bei jüngeren Patienten eher weniger Medikamente einsetzen. Und ohne thromboembolische Komplikationen oder Durchblutungsstörungen ja sowieso, wenn überhaupt nur Aspirin. und das ja auch nur nach bestimmten Vorgaben. Aber grundsätzlich ist natürlich für Sie vor allen Dingen die Frage, was macht das mit mir? Habe ich mein Leben noch so in den Händen, wie ich es hätte, wenn ich die Erkrankung nicht habe? Kann ich jeden Beruf lernen? Kann ich in Ferien
fahren? Kann ich schwanger werden?
Wie engmaschig muss ich an einen Arzt angebunden sein? Kann ich schwanger werden? Genau das. Das sind genau diese Punkte und die fordern natürlich uns nochmal anders heraus als die ursprüngliche Erziehung, die medizinische Erziehung im Hinblick auf die Betreuung von älteren Patienten uns mitgegeben hat. Das ist challenging, aber ich finde das sehr spannend und auch erfrischend, sich da drauf einzulassen und auch in dieses doch neue Gebiet einzutauchen.
Ja, wir haben da vorgesehen, also es wird verschiedene Anlässe geben, betreffend den jüngeren Patienten, Schwangerschaft und so weiter. Ich meine, wir haben in diesem Jahr jetzt schon zwei junge Frauen, nicht mal 20 Jahre alt, die haben MF in Phase 1. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist, wie behandelt man die Patienten? Weil, wie du gesagt hast, die haben ja noch 70 Jahre vor sich. Ne? Und bei einem 70-Jährigen sind es eben umgekehrt, sind es wahrscheinlich 20 Jahre. Ne? Das macht das Ganze, wollen wir sagen, mal interessanter. Ja? Es ist eine neue Phase. Und dann, ich glaube, was eben auch sehr viel dazu kommt, ist die Social Media. Gerade weil wir ja viel mehr junge Leute haben, die sind ja alle auf Facebook oder Instagram, nicht? Und ich muss sagen, also die meisten neuen Patienten, die kommen bei uns über Facebook und Instagram herein. Und gerade diese, es gibt ja auch nenne das Facebook Darknet, da gibt's Gruppen von MPN, das ist unwahrscheinlich. Also es gibt ja, ein amerikanischer Produzent hat ein neues Produkt in Phase 2 und das sieht sehr vielsprechend aus. Und da gibt es eine Facebook-Gruppe nur für dieses Produkt. Und das ist unwahrscheinlich. Und da sind Hunderte von Patienten, die in diesem Facebook dann angeschlossen sind. Ne? Wie gesagt, es gibt auch in dieser Entwicklung gibt es positive und negative Reaktionen oder Auswirkungen auf den Patienten. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine neue Challenge für einen Arzt, wenn jetzt der junge Patient sagt, ja, ich habe in Facebook gesehen, das und das ist gehört und sind sogar die Namen der neuen Produkte oder die Moleküle, die sind bekannt. Nicht? Das ist schon was anderes, ne?
Oh ja, Peter. Also ich hoffe, ich muss mich noch nicht zum alten Eisen zählen, aber ich merke ja jetzt auch schon, wie so diese ganzen Medien und die neuen Plattformen, die es da gibt, mich auch herausfordern, dass man up-to-date bleibt und auch irgendwo, gerade weil das jüngere Patienten gut zunimmt, dass man da am Puls der Zeit und auch bei ihnen und ihrem Nerv, der frei liegt, dann auch irgendwo am Ball bleiben kann. Das ist wirklich eine Herausforderung. Da muss ich sagen, finde ich super, wie eben auch Pharmafirmen, die jetzt auch spezifisch MPN-Medikamente herstellen, sich schon längst darauf eingelassen haben. Also da schlackern mir dann manchmal auch die Ohren, wenn eben diese Apps, die du vorhin angesprochen hast, vorgestellt werden oder Plattformen oder eben auch Präsentationen auf Twitter, Facebook, Instagram, was es da nicht alles noch gibt, wie da auch Leute erreicht werden und das ist mir ja das Allerwichtigste eigentlich im Ganzen, wirklich seriöse Information angeboten wird und nicht irgendwie so ein Wer-Weißen und Hypothetisieren von neunmal klugen, selbsternannten Spezialisten zu diesem Thema, die wirklich halbseitige Wahrheiten weitergeben, die zu einer riesigen Verunsicherung führen und das wiederum, wenn man das dann ausbaden muss in der Sprechstunde, eine echte Arbeit bedeutet und auch nicht immer erfolgsversprechend ist. Also daher, das ist, glaube ich, das A und O, dass man diesem Tempo im digitalen und auch diesem Angebot im digitalen Wesen, dass man dem mit seriöser Information kontert und den Nerv der Zeit trifft bei den Jungen und sie so anspricht und erreicht, aber eben mit den richtigen Informationen.
Es ist ja auch für junge Leute doch sehr schwer zu wissen, welche von diesen Facebook- oder Instagram-Seiten nicht seriös sind und welche nicht seriös sind. Obwohl man sieht das dann relativ schnell nicht. Ja. Es ist ja auch hier wieder in Amerika, ist das viel weiter vorgeschritten, als es hier in Europa ist. Und das sieht man, die ganzen Organisationen sind different, die Mentalität ist verschieden. Aber ich finde es sehr positiv. ich würde sagen, die Webseite, das war ja immer dann unser Hauptkommunikationsweg. Da ist heute immer noch das Aushängeschild einer Organisation. Aber die Aktivitäten, die sind alle im Facebook und Instagram. Aber hundertprozentig, das geht nur noch über Facebook und Instagram. Und wir versuchen das einzudämmen, aber okay. Ich möchte dir nochmal vielfach danken, dass du hier gewesen bist. Wir haben zwar nicht alle Themen angesprochen, aber einen Großteil haben wir doch machen können. Und ich würde sagen, wir haben gesehen, dass einfach die Beziehung Arzt-Patient wahnsinnig wichtig ist und dass da auch viele Sachen geändert worden sind, verbessert worden sind. Und ich bin überzeugt, dass es auch in Zukunft eben noch mehr verbessert sein wird und dass die Ärzte wissen, was da gemacht werden muss. Und wie gesagt, ich bitte einfach die Patienten, dass sie irgendwie die Angst verlieren, von dem Arzt etwas zu erzählen. Er soll ihr Freund sein und er soll eben die Person sein, wo sie alle ihre Sorgen und Probleme offen besprechen können. Sie müssen das tun. Man muss versuchen, es kann nicht immer eine Empathie geben, aber doch eine gute Vertrauensbasis da ist. Und das ist die beste Garantie für Erfolg.
Danke, Peter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du noch zum Schluss aufbringst. Und vielleicht kann ich damit schließen, indem ich so auch meinen Patienten sage, dass sie der Kapitän sind auf ihrem Schiff.
Genau.
Das heißt, die Entscheidungshoheit, das, was für sie stimmt oder was für sie nicht stimmt, liegt bei ihnen. Aber meine Aufgabe als Bootsmann ist es, weil ich das Gewässer kenne, die Untiefen kenne, die Strudel, die Klippen, die Riffe, sie gut durch dieses Gewässer zu manövrieren. Aber ob wir nun nach rechts oder nach links fahren am Ende, ist die Entscheidung des Kapitäns. Und ich glaube, wenn man den Patienten auch so vermittelt, dass sie ihre Kompetenz behalten und auch ihre Autonomie in einer gewissen Weise nicht untergraben wird, sondern man als Team funktioniert und nicht als, ich sag mal so, Bevormunder oder ja, Befehlshaber, dann entwickelt sich das alles sehr, sehr gut und das Vertrauen auch in sich selbst kehrt zurück, weil die Erkrankung führt ja auch erstmal für einen Moment zu einer Verunsicherung. Was passiert da mit mir und wieso habe ich es nicht gemerkt und was habe ich dagegen tun können und vielleicht verpasst? Das alles führt nach am Ende dazu, dass wirklich wir beide als Arzt-Patiententeam gut aufgestellt sind und das sollte das Ziel sein, weil wir eben auch langfristig miteinander einen Weg zu gehen haben.
Genau, und nur gemeinsam kommen wir zum Erfolg, ja?
So ist es. Peter, danke dir vielmals für das schöne Gespräch und alles Gute.
Ich danke dir, dass du zur Verfügung gewesen bist und wünsche noch einen recht schönen Tag.
Das war der MPN-Zug, Ihr Podcast zum Thema myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polycythämie vera und Myelofibrose. Mit freundlicher Unterstützung von AOP Orphan und Bristol-Myers Squibb.